Hallo, liebe Freunde. Ja, aber heute am Start zu dritt und das ist wunderbar. Wir haben einen Sachs mal wieder. Das hat man lange nicht und ansonsten wird die Folge ziemlich sicher sehr gut. Los.
Sag mir, was du treibst. So sag ich dir, wie du heißt.
Ja, ich gehe immer zu so einem Erzählcafé.
Du willst nur heute halt die Fresse heißen oder was? Ja, aber ist zurück und macht sich ganz so spannend die Hosen. Das haben uns geschärft die Fänge und bringt Länge ins Gelände, Baby, ja. Aber tritt aufs Gas und bald kommt der gerechte Lohn. Das Ziel nicht zahlen, sind Donation am Danker und mir juckt das Lohn. Ist bald die Falsche, sich das Bein, verteilt dir nicht bald Like und Like. Ja, aber ist zurück in Lauf, wo ist der ganze Block? Da fliegt der Rock, da tanzt der Pop und Podcast läuft around the clock. Die Würde, Ricky, sind da aus, sieht lieber schnell die Hosen aus. Aha, ja, aber Podcast ist back. Die Flaute ist vorbei, wir hoffen, ihr seid auch an Deck, Leute. Ja, 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 die Crew ist komplett vergessen. Eine Woche Einsamkeit, schnallt die Unterhosen fest. Wir bohren das dicke Brett.
Liebe Freunde da draußen, hallihallo, Spaldi ist hier und ich begrüße allerliebst den Ramonski. Hallo.
Hallo, ich grüße dich.
Oh, Pickets, Lullaregi.
Oh, grüß dich, Spaldi, grüß dich, Ramonski. Oh,
ich freue mich, euch zu sehen, liebe Freunde. Pickets, ich sehe, der Ramonski ist im Bus. Da ist buntes Licht an, grün, orange, sehe ich. Sieht orange. Sehr gut aus.
Weiß.
Hast du dich heute in dein altes, eingestammtes Domizil zurückgezogen, oder was?
Richtig. Ich habe mal wieder hier den Wintermode angemacht in meinem Bus und schön gemütlich hier.
Du meinst, du hast geheizt?
Ja.
Damit es nicht so auskühlt da drinnen, ne? Nicht so.
Ich habe geheizt und habe mir eine Bihun-Suppe warm gemacht.
Oh, eine Bihun-Suppe aus der Dose, oder was? Alter.
Habe ich noch die, gefunden.
Die wärmt drauf von denen, die ist scharf, oder? Bihun-Suppe?
Ach, Quatsch.
Die nicht scharf doch immer. Wie viele Beutel von der Schärfe da dran gemacht? Eigentlich habt ihr alle Bihun-Suppen aufgerupft.
Nein, eine Bihun-Suppe kommt in der Dose.
Ach so. Das verwechselst du jetzt. Bihun-Suppe ist nämlich in der Dose. Eine rote Dose.
Du meinst eine Yum-Yum-Suppe.
Stimmt, entschuldigt. Ich war
oder
falsch.
Oder Chefcook. Nee, Küchenchef.
Wie hieß das?
Nudelchef. Nudelchef.
Yum-Yum ist schon richtig, oder?
Ach komm, wie heißt denn das jetzt? Thai-Chef.
Thai-Chef, ja.
Der Thai-Chef, genau.
Thai-Chef, das ist quasi das, wo das Isolier, also was andere als Isoliermaterial benutzen, du mit heißem Wasser überbrühst. Genau. Die alten
Sauerkrautplatten. Haut richtig rein, Junge. Ja? Thai-Chef. Also ich glaube, Thai-Chef habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, da gibt es nur noch andere Firmen so.
Oh, Yum-Yum
hat sich, glaube ich, durchgesetzt.
Der hatte hier so 25er Packs Thai-Chef zu Hause.
Ja, es gab eine Zeit, da habe ich das immer kartonweise bestellt, weil eine Arbeitskollegin von der Mutter irgendwie jemanden kannte, der da im Werk gearbeitet hat. Und der hat dann immer Thai-Chef Ente, also Geschmacksrichtung Ente angeschleppt und zwar kartonsweise.
Geil.
Und deswegen war der Ramonski dann auch immer bei mir.
Ja.
Wirklich kulinarischen Hochgenuss.
Da war das Abendessen gesichert auf jeden Fall.
Das ist ja, schon krass, aber
eine Runde Heroes 3 spielen und Thai-Chef essen. So. Perfekter Abend. Ja.
Und am besten gleich zwei auf einmal.
Ja, genau.
Und mit schön Chili dran.
Aber ich habe ein bisschen weniger Chili dran gemacht. War mir ein bisschen zu scharf.
Das glaube ich nicht.
Du und zu scharf. Du warst ja noch viel schlimmer als ich drauf. Wir hatten eine scharfe Phase damals. Ich weiß nicht, wie alt waren wir denn da? Da müssen wir so Teenager noch gewesen sein.
Sieben wart ihr da. Sieben seid ihr in den Teichheftopf gefallen.
17, da war ich in der Lehre.
In den hohen Teenagerjahren, genau. Und dann haben wir uns immer getroffen, bis sie zum Zocken. Und da haben wir auch gekocht. Und erinnert dich mal, dann haben wir auch Nudelaufläufe gezaubert und haben quasi so viel von diesen Chiliflocken dran gemacht, dass quasi das Gericht an Schärfe gesättigt war. Ne? So, du konntest dann mehr von dem Chili ranmachen, aber es wurde nicht mehr schärfer. Also es war quasi der Nudelauflauf an sich, jeder Bissen genauso scharf, als wenn du einen Löffel Chiliflocken essen würdest. Und dann kam irgendwann immer Ramonskis Vater nach Hause. Und hat gesagt, oh, wieder gekocht, Junge.
Oh, was ist denn hier los?
Habt ihr wieder gekocht?
Freilich, Max, auch was. Ah, freilich. Und dann hat er sich's reingezogen. Ja, und hat immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Ich denke auch, am nächsten Tag hat er euch verflucht.
Ja, klar. Verflucht. Das ist ja auch ein scharfer Typ. Aber eines, einmal, wer hat's mal noch gegessen?
Der Bummi. Nee.
Der Bummi.
Die Christina.
Ja, die Christi, also die Lebensgefährtin von deinem Vater, gell? Und die ist, die hat natürlich auch anstandshalber versucht's möglichst gut zu verstecken, dass es scheiße geschmeckt hat. Die hat gesagt, lecker, und hat dabei aber ganz doll sich auf die Lippen gebissen, so.
Halb geweint.
Es hat so gepfiffen, so, weißt du, aus den Ohren raus, so wie so eine Dampflok.
Das sind Sounds, die hättest du aufnehmen müssen. Hättest du direkt ein neues Instrument draus machen können.
Lecker. Ja, klar.
Aber ich glaube,
du hattest, Ramonski, weil du sagst, es war dir zu scharf, das finde ich vollkommen gelogen. Du hast dir dann Soßen im Internet bestellt mit 100.000 Scoville und so ein Zeug. Ja, und ich erinnere mich noch, ach, ja, pass auf, die Geschichte geht nämlich noch weiter, da kommt nicht der Lullerich dann auch noch ins Spiel. Ich habe einmal die Erfahrung damit gemacht, ich habe mir das Zeug so hauchdünn aufs Toastbrot geschmiert, gell, und dann immer eine Scheibe Käse draufgelegt, und die war so ultra scharf halt. Also so richtig, du musst es so wegkratzen, so richtig, dass einfach nur Spuren davon drauf sind. Ja. Und mir ist es dann einmal passiert, dass ich den Deckel wieder zugeschraubt habe. Du hast mir nämlich ausgebrockt, die Soße, weil wer wusste, nee, die reicht fürs ganze Leben. Du brauchst halt immer nur so eine Messerspitze, kannst du also nicht nehmen. Du kannst nur.
Ich glaube, ich wollte es einfach nicht mehr haben.
Ich habe die Soße absichtlich ausgeborgt.
Richtig, also von wegen irgendwie Messerspitze, vergiss es. Du hast also so einen Gabelzinken einen halben Millimeter eingetaucht, wieder rausgezogen und abgeklopft, ja. So. Und das hast du dann auf dem ganzen Brot verteilt, dann war es gut. Ja, und ich hatte dann das Döschen mal zugeschraubt, wieder in den Kühlschrank gestellt, habe mein Brot gegessen und so, und irgendwie 20 Minuten später habe ich mir mit dem Zeigefinger im Auge gejuckt, und es müssen noch Spuren, Alter. Ja, Atome davon am Finger gewesen sein, und ich bin einfach nur so in Tränen ausgebrochen. Und eines Tages war der Lullerich da, der war ja dann auch ganze Zeit lang, vermutlich Jahre, Dauergast bei mir zu Hause.
Das stimmt.
Er hat da quasi gewohnt in dem verlassenen Elternhaus mit mir, und dann habe ich dir das mal angedreht.
Ja,
und
Messerspitze nur eine Messerspitze.
Ich habe gesagt, kost mal.
Oh, das ist eigentlich schon
ganz, ganz bisschen.
Das ist eigentlich schon.
Es war auch nicht mal eine Messerspitze, auch da hatte ich, glaube ich, nur einen Zinken eingetaucht. Der Lullerich, ja klar, der war tapfer erstmal und hat gesagt, jo, das mache ich klar. Und dann hat er sie es reingezogen und dann stand er ungefähr 7 Sekunden am Fleck. Und du hast gesehen, wie die Mundwinkel angefangen haben zu vibrieren und die Augen haben gezuckt, Alter. Und wurden feucht. Und mit einmal ging der ab wie ein Zäpfchen, rannte aus dem Zimmer die Treppe hoch, ja, in die obere Etage und hat geschrien wie am Spieß. Und ich habe gesagt, komm wieder runter, Junge, ich gebe dir ein Glas Milch.
Alter, das war so schlimm. Es hat einfach nur wehgetan auch. Also, war ekel. Also, nee, ich, schlimm.
Ja, schlimm, vor allem, da gibt's ja auch noch halt so Shit mit Millionen Scoville und so. Und ich glaube, die Soße, die du hattest, Ramonski, die hatte 180.000 oder so.
Ja, genau.
Wobei ich nicht weiß, wie das berechnet wird. Das wird wahrscheinlich dann auch das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch 10-mal so scharf ist. Wie sollte das gehen? Das ist doch Mumpitz, ausgemachter Mumpitz.
Ich weiß auch nicht, wie die Scoville-Skala funktioniert, aber. Auf jeden Fall gibt es verschiedene
auch so logarithmisch oder so, weißt du, dass die dann auch, dass da nicht mehr viel passiert. Ja. Das ist wie bei so einem Verstärker, Gitarrenverstärker, wenn du den auf 2 drehst, da geht die Röhre erst an und da brüllt er übelst los. Und aber zwischen ist Lautstärke 7 und 10 ist kaum noch ein Unterschied. So.
Und 11 dann?
11 gab es nur beim Murder One. Ja, 11 hatte nur Lemmy. Alle Marshall-Decks haben bei 10 auf.
11 so. Lemmy.
Und Lemmy, sein Top-Teil ging bis 11. Ja.
Mindestens.
Ja. Aber habt ihr mal den einen Bassisten gesehen, der gesagt hat, der hat sich an seinen Bass so einen Kippschalter dran gebaut, ne? Und der hat null Funktion so. Aber immer wenn der Toningenieur gesagt hat, oh, kannst du nicht mal so ein bisschen Sound vom Bass? Kannst du nicht mal kommen, wechsel doch mal irgendwie
Klack. Pickup,
Klack und sag, ja, genau. Und den Toningenieur einen reinzudrehen.
Aber Klick. Das ist eine super geile Überleitung, Lullerich, weil genau das Thema habe ich gerade wieder in einem Video gehört. Ich habe mir ein langes Video anguckt von dem Timo Krämer. Ich hatte es dir erzählt, das ist auch so ein Mixing-Typ bei YouTube. Und der hatte irgendwie ein Best-of zusammengestellt von Mixing-Tipps aus 100 Stunden YouTube-Videos von irgendwelchen Star-Mixern, so, die er sich reingezogen hat. Und da ging es auch irgendwann in diesen 2,5 Stunden um diese Pseudo- oder um die Einbildung, ja, dass man auch gern hört, was man sieht. Dass genau. Der eine Mixing-Held hat da halt so gesagt, Leute, macht mal auch sich die Augen zu oder geht mal aus dem Zimmer, guckt nicht immer auf den Bildschirm, ne? Hm. Weil du drehst da an einem Regler und das kennt, er hat auch gesagt, das kennt jeder und ich kenn's nämlich tatsächlich auch. Du nimmst dir einen Kompressor auf deine Gitarre oder auf irgendein anderes Signal, die Vocals oder so, und dann stellst du da rum oder manchmal einen Equalizer oder was und drehst halt Höhen rein und du hörst, wie die Höhen da reingehen, denkst ganz geil so und dann stellst du fest, ach, das war auf dem falschen Kanal, den hatte ich gar nicht an. Oder das Plugin war noch gemutet oder irgend sowas. Und ja. Da kriegst du echt schon das Zweifeln, ne?
Ja.
Wenn du nach einer Zeit nicht mehr hörst. Und da hat er auch eine Geschichte erzählt. Er war früher Live-Mixer und er hat das, ist schon öfter auch passiert, sagt er, also stehst du da und dann sagt der Sänger, ja, er braucht sich ein bisschen lauter auf dem Monitor und so. Und er steht dann da und dreht so, 2, 5, 10 Sekunden und dann sagt der Sänger vorne, ja, so ist gut, so ist gut. Und dann stellt er fest, ach so, ich hab einen falschen Kanal hochgedreht.
Ja, also das,
genau das Gleiche, wie du es gerade sagst, nur andersrum.
Geht's halt auch, ja. Aber ich hatte das auch die Woche, also ich bin auf einen neuen Podcast gestoßen, was Mixen und Mischen angeht. Und der heißt Recording Couch. Und zwei echt coole Dudes, die sich da unterhalten. Und der hat auch, die hatten einen Gast da, und der hat auch gemeint, du musst die Augen schließen. Wenn du guckst, geht 80% deiner Ohren weg und du fokussierst dich nur aufs Gucken. Also das Hören verliert dann 80%. Wenn du die Augen zumachst, nimmst du es anders wahr. Er sagt halt auch, wenn du so Spektralanalysen oder sowas machst halt.
Ach so, weil deine Sinne sozusagen.
Genau, du fokussierst quasi
deinen anderen Sinn. Weil das Gehirn nur eine gewisse Bandbreite an Informationen verarbeiten kann.
Ja. Genau, und er sagte dann so, wenn du in diese Frequenzbänder reingehst, sagen wir mal, du hörst dir jetzt wirklich die Höhen an, mach die Augen halt zu und nicht auf diese Kurve gucken. Mach die Augen zu und höre in diesem Bereich, was ist los. Weil wenn du guckst und siehst, wo halt, ne, fokussierst du dich gleich so da drauf. Das ist oftmals nicht unbedingt der richtige Weg. Ja,
ja, und der Mensch ist halt auch ein sehr visuelles Tier, gell? Wir haben keine super ausgeprägten Ohren. Also unsere Ohren sind schon sehr geil, wenn man mal guckt, was man so alles hören kann. Wenn man guckt, was man hören kann, lustig, ja. aber ja, tatsächlich, es ist so. Und was Ohren leisten können, merkt man dann hier bei so Blinden oder so, die dann anfangen, mit der Zunge zu schnalzen und hören dann tatsächlich die Umgebung bis zu einem Maschendrahtzaun auf 2 Meter und so hören die, ne, anhand der Schallwellen, die zurückkommen. Das kann das Ohr theoretisch, ist halt aber überhaupt nicht ausgeprägt, weil das Auge bei uns alles überlagert. Ich hatte also übrigens, ach scheiße, jetzt habe ich es vergessen.
Fand ich
noch einen anderen Aspekt. Ja, ist auch übelst interessant, aber dazu fiel mir noch das andere, hat er auch gesagt, ist interessant. Er meinte, der Timo Krämer, Augen zumachen wiederum, funktioniert bei ihm nicht gut. Er guckt halt vom Bildschirm weg und starrt von mir aus die Wand an, aber wenn er die Augen zumacht, sagt er, hat er das Problem, dann ist der Fokus wieder zu stark auf der Musik, so, dass du den Song nicht hörst, wie ein Konsument. Weil ein Konsument hört das halt die Musik so und macht dabei auch irgendwas anderes. Und der ist nicht so 100% im Detail, ne? Der hört den ganzen Song. Wenn du jetzt anfängst und willst irgendwas einstellen, die Höhen im Hi-Hat oder an irgendwas anderem, an der Akustikgitarre oder an den Vocals. Und er sagt, wenn er dann die Augen zumacht und stellt das ein, ist er so fokussiert aufs Detail, dass er wieder den Blick fürs Ganze verliert. Das ist halt wiederum das Gegenteil, ne? Wie du es machst, machst du es verkehrt und das Gehirn macht uns halt immer viel vor und wo ist der Fokus und die Konzentration und wie auch immer. Was tatsächlich wirklich gut sein soll, ist den Raum zu verlassen, also aufzudrehen, laut zu machen und rauszugehen, hat mehrere Vorteile. Zum einen, dass du es wahrscheinlich ein bisschen mit Distanz hörst, auch wie oft Consumer. Und vom Klang her, dass du mal die ganzen Bässe und Höhen los bist und mal dich wirklich auf ein mittiges Signal konzentrieren kannst, weil die Mitten sind das, was unsere Ohren am besten hören können. Und alles andere ist natürlich Spielerei, deswegen mag auch jeder im Hi-Fi-Bereich und so gerne viele Bässe und viele Höhen, weil Höhen klingen brillant und Bässe klingen fett. Und das ist vor allem aber alles das, was interessant ist, weil man es eben eigentlich nicht kennt. Ja? Nehme ich an, das ist jetzt so meine Mutmaßung. Oder stellt euch mal vor, im Kino, ja, wie liebt man es denn halt? Da explodiert was und kracht einfach nur und dir vibriert die Hose und der Bauch vom Bass und so. Ja, habt ihr mal eine Explosion in Wirklichkeit gehört? Es gibt keine Bässe bei einer Explosion. Klar, gibt eine Druckwelle halt. Aber ansonsten sind die Bässe da draußen weg oder so und es macht einfach halt einen Knall. Brumm, ne? So, aber nicht so wie
das Kino. Das ist ja Effekthascherei fürs Kino, ne? Das ist einfach Erlebnis dann, ne?
Ja, genau. Aber man steht drauf, weil man meint, es wäre was Besonderes so. Bässe und Höhen. Deswegen sind auch bei Hi-Fi-Sachen auch viele so Anlagen oder ein Auto meistens Höhen und Bässe angehoben, weil das halt so klingt, wie man denkt, oh, klingt geil. Aber das Ohr kann eben am besten mitten hören, was einfach damit zusammenhängt, dass die menschliche Stimme und überhaupt alles, was so in der Natur vor sich geht, halt eher so im Bereich zwischen, er will jetzt nicht lügen, aber wahrscheinlich zwischen 500 Hertz und 3 Kilohertz abgeht oder 5 oder so oder 6. Aber auf jeden Fall nicht über 10 Kilohertz vermutlich.
Ja, ist auf jeden Fall crazy. Und ich glaube, da ist jeder so gefordert, selbst seinen Weg zu finden, was für ihn am angenehmsten ist, da halt diesen Wechsel aber zu schaffen. Und nicht nur visuell zu mischen. Das ist halt ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also das haben sie wirklich alle gesagt. Auch das, was ich jetzt so mal noch quer geguckt habe in letzter Zeit, oder gehört habe. Weil ich die Zeit da jetzt auch gerade rein investiere und das gerade über die Podcast-Ebene versuche nochmal zu bekommen an Input, Theorie, Wissen und so beim Mischen. Und das ist schon interessant. Also vieles.
Ich schicke dir den Link auch nochmal.
Ja, mit den Zusammenschnitten.
War auch das war eigentlich interessant, waren gute Sachen dabei. Geht nicht so tief ins Detail, aber das ist auch gut so. Und weil du das gerade sagtest mit dem, man soll nach Gehör mischen, ja, das sagen erstmal alle, aber der hatte auch ein Beispiel von einem absoluten Topmischer, der weiß ich, wie viel Grammys gewonnen hat, der sagt, so. Er guckt halt trotzdem auch gerne viel auf einen Analyzer. Gerade gut, bei Sachen, die man halt zu Hause schlecht machen kann, wenn es um Bassbereiche geht und sowas zu Hause schwer zu mischen ist, weil du da immer irgendwelche
Störungen im Raum hast. Aber das machst du ja aber erst, wenn du weißt, was du tust. Also, ne, diesen Analyzer so. Erstmal musst du dich ja trotzdem auf dein Gehör so verlassen. Also ich rede jetzt so für den Anfang so, ne? Wenn du natürlich weißt und eher so im Pro unterwegs bist, dann kannst du dich auf solche Werte und das dir reinziehen im Analyzer, weißt du genau, wo du wahrscheinlich irgendwo anlegen musst, um da loszugehen. Aber in den ersten Stadien, sage ich mal, beim Mischen ist es halt wirklich wichtig, so dein Gehör zu trainieren und da, glaube ich, drauf zu achten.
Zum Trainieren auf jeden Fall gut. Wobei das eben auch sowas ist, ne? Man hört halt immer, ja, keine Ahnung, man hört irgendwann gar nichts mehr. Wenn du eine Stunde gemischt hast und hast keinen Referenzpunkt, ja, wie ein Weißabgleich in der Fotografie, dann passieren dir Dinge. Auch da lohnt sich trotzdem mal ein Blick auf den Analyzer, wenn du dann siehst, oh, ich habe hier einen übelsten Peak bei 2-3 Kilohertz drinne, den hörst du nicht mehr, weil das Ohr gewöhnt sich so da dran. Ne? Für dich klingt das dann ganz normal, aber du hast dann viel zu viel von irgendwelchen Frequenzen drin und das Ohr gewöhnt sich. Das ist ja auch interessant. Der Jonas vom Recording-Blog hat es kürzlich erst wieder gesagt. Du brauchst unbedingt einen Referenz-Track. Weil du sitzt da, mischt und es klingt gut. Ah, machst hier noch ein bisschen Höhen rein. Ja, und das Ohr gewöhnt sich dran. Wenn du irgendeine Frequenz hast, die übertrieben raussticht, ne, dauert es wohl, gibt es Untersuchungen, exakt 14 Sekunden, und dann pegelt das Ohr nach oder dein Gehirn und holt diese Frequenz ab, raus. Genau, ja. Das heißt, die ist drin, aber du hörst sie nicht mehr und das war's. So. Und dann kann es sein, nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag gehst du mal wieder an deinen Mix ran und stellst fest, ach du Scheiße, was habe ich da denn gemacht?
Also, aber da auch
wirklich immer mal Musik hören, die existiert, die gut ist, wo du es weißt und daran kannst du dich halt orientieren.
Genau, den Tipp fand ich auch geil. Er hat halt gesagt, nimm dir 50 Tracks, da tun sich wohl schon viele schwer, aber nimm dir 50 Tracks, die dir gefallen vom Soundbuilding her, vom Arrangement, wie es klingt, egal was. 50 Tracks, die solltest du haben in der Tasche, auch verschiedene Genres halt. Machst dir so eine Liste wegen mir auf Spotify zurecht und die hast du und das sind deine Referenztracks. Also wenn du mal irgendwann ein Lied hast, wo du weißt, oh, das geht aber so soundtechnisch oder geht so ein bisschen in die Richtung, dass du was hast. Ja, dass du dann nicht erst das Wühlen anfängst, aber so 50 Tracks hast, wo du sagst, das ist ein Meilenstein für dich gewesen in der Musikgeschichte vom Sound her oder also alles, was dir so ein bisschen gefällt, aber querbeet, ist scheißegal, was es ist so. Und das fand ich auch einen geilen Ansatz, dass du halt irgendwie so eine Tasche hast, aus der du dich wirklich bedienst, weil wenn du jetzt zum Beispiel immer nur, sorry jetzt Spaldi, aber wenn du jetzt immer nur Judas Priest nehmen würdest, gell, für irgendeinen Metal-Track halt, das ist ja dann auch immer, also ne, wenn du immer denselben Song irgendwie wählst oder eins aus von der Band, ja, dann ist das so, aber die sind halt auch immer ähnlich. Also.
Ja, na klar, die haben einen
Sound, ja. Genau, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, da auch verschiedene Dinge zu haben, um auch kreativ zu bleiben. Ne? Also das kommt ja auch noch hinzu halt, ne, sowas.
Es geht ja da auch hauptsächlich jetzt also nicht darum, irgendwie einen Sound zu kopieren, sondern nee,
das soll's ja auch nicht. Das
ist sich mal so Verhältnisse anzugucken und zu hören, sich wie ist das Verhältnis von Bassdrum zu Bass oder von Snare zu Gesang oder von Gitarre zum Schlagzeug und solche Geschichten, ne? Einfach nur so zum Orientieren. Oder gesamtes Klangbild, habe ich jetzt wirklich zu viele Höhen drin, habe ich zu wenig Bässe, was meistens das Gleiche ist, ne? Ja, das ist jedenfalls echt interessant. Und ergänzend zu dem, was du vollkommen richtigerweise gerade gesagt hast, Lullerich, diese Mucke muss man dann oft hören. Und vor allem da, wo man mischt. Das mache ich halt genau, auch viel zu wenig. Das ist ein großes Manko bei mir. Ich sitze hier ganz wenig vorm Rechner und höre dann Musik. Ich mache jetzt zwar meine Musik, aber das ist schlecht. Man muss über seine Abhörer, über die Kopfhörer, mit denen man mischt, über die Anlage, mit der man mischt, Musik hören, Musik hören, Musik hören, Musik hören, Musik hören. Weil dann weißt du, wie es klingt. Und letzten Endes ist das Equipment, wie gut deine Monitorboxen sind oder so, auch echt erstmal drittrangig. Hauptsache, du kennst sie. Du weißt, wie Musik darauf klingt. Kannst du theoretisch auch auf dem Küchenradio machen. Mhm. Hat, glaube ich, hier der, wie heißt dieser Arsch, der Deutsche, hier von... Ach, na, der dann immer in diesen Shows war und die Leute runtergemacht hat. Dieter Bohlen. Ah. Der hat gesagt, er hat seine Mixe immer auf dem Küchenradio gemacht. Oder gehört. Und gegengehört. Und wenn es da gut klang, war es gut.
Ach, hier Modern Talking oder was?
Ja, ja, genau.
Ja, kann schon, also ja. Also vor allen Dingen solltest du deine Abhöre kennen, ne? Und da eben die Mucke hören, wie du schon sagst, damit du weißt, erstmal weißt, wo dein Defizit liegt, ja, in der Abhöre, und du weißt, wo du da zu Hause bist, und wie sich dann der Song da, also es ist schon sinnig, es da zu hören. Auch die Kopfhörer, auch die Kopfhörer zu nutzen, wenn du sie wirklich viel nutzt.
Was ich auch oft mache, ist halt zum Beispiel zum Gegenhören, wenn ich dann mal rausgehe auf den Balkon, also auf die Terrasse und eine Pub und einen Song nochmal höre, den ich gerade mische, dann nehme ich auch oftmals mit Absicht so diese kleinen Ohrstöpselchen, die einfach viele Leute haben. Und das ist genau der Sinn dahinter, dass man es mal hört, wie jeder, dem du es jetzt schicken würdest, ja, der einfach nur irgendeinen Kopfhörer hat. Oder halt, wie gesagt, oder deswegen der Bohlen wahrscheinlich damals auf dem Küchenradio, da haben einfach die meisten Leute die Musik gehört. Mhm. Das ist natürlich von Bedeutung, ne? Kein Mensch hat Disco-Anlage zu Hause stehen. Ganz ein über die klingt's geil und fett.
Aber Disco-Anlagen, halt Club-Anlagen laufen im Mono, gell? Auch nur. Das habe ich auch nicht gewusst. Tatsächlich laufen Club-Anlagen im Mono.
Damit's überall gleich klingt.
Das ist der Shit halt so. Das ist
zum einen und wahrscheinlich, dass du keine Phasenauslöschungen kriegst, wenn's von hier und von da so sehr. Also es sind ja noch mehr Schallquellen und so. Wahrscheinlich gibt's dann vor allem in Bassbereichen dann Auslöschungen und so weiter. Das kann Sinn ergeben, ja.
Und darf ich jetzt kurz noch eine Frage stellen, so, wo wir da bei dem Thema sind? Ich habe dann was gehört, das nennt sich Gain Staging. Benutzt du das?
Ja, was heißt benutzen? Also
es ist eine Technik. Genau. Sozusagen. Es ist eine Technik, die du vor dem Mixen nutzt.
Nee, die du beim Mixen die ganze Zeit benutzt.
Nein, nicht beim Mixen. Und genau dann zerschießt du es dir. Das wird vor dem eigentlichen Mixvorgang benutzt. Gain Staging ist dazu da. Also die Gain Level, nicht das Volume der einzelnen Spuren, sondern die Gain Level anzupassen über das VU-Meter. Und wenn du das bei Null über das VU-Meter einpegelst, arbeiten, das ist quasi dann das Sweet Spot für alle Plugins, die du benutzt. Das gibt quasi dann die beste Version für das Plugin raus. Also egal, was du für einen EQ-Kompressor, egal, was du dann benutzt halt. Das ist ein bevor du mischt Schritt, um die Spuren alle auf ein ähnliches Gain-Level zu bringen halt. Und das ist vor allen Dingen für die Plugins wohl wichtig. Und das habe ich auch erst nicht, also ich habe immer erst gedacht, hey, Volume, Gain Staging, keine Ahnung, aber das ergibt absolut Sinn, das auch vorneweg zu machen. Weil wenn du es im Mixvorgang machst, haust du dir ja quasi wieder deine Eingaben über die Plugins, zerschießt du dir ja quasi dann wieder.
Ja, meinst du jetzt an der Hardware das Gain oder?
Nee, ich rede du hast deine Audiospur, ja. Und dann hast du ja quasi in der DAW deinen Lautstärkeregler, das ist Volume. Ja, also ja. Das ist dein Signal, was rauskommt. Ja? Und Gain ist aber das, wie du es früher vom Mischpult oben kennst, gibt es so den Gain-Knopf, also quasi die Signalstärke. Ja?
Die Signalstärke ist auch nur Lautstärke, aber du meinst, bevor sie dann verarbeitet wird, also quasi der Input.
Genau.
Das ist wie am Gitarrenverstärker. Der Gain ist quasi vor der Endstufe und der Volume-Knopf ist nach. Also, das kann man so nicht sagen. Ja, das
ist der vorgelagerte. Der
Volume-Knopf ist die Endstufe, das, was am Ende nur laut macht, und der Gain ist quasi am Eingangssignal, das legt dann die Zerre fest. Ja. Das ist die Lautstärke, wie stark das Signal in die Röhre reingeht. Je stärker es reingeht, desto mehr wird verzerrt. Und mit dem Volume machst du in der Endstufe nur noch mal lauter. Und der Lullerich meint, es geht also drum, den Pegel also einzupegeln, bevor du quasi dann mit der Klangbearbeitung beginnst.
Weil, wenn du das Gain später, also deine ganzen Plugins arbeiten nicht über dem Volume-Schalter, ne?
Die arbeiten also,
verstehst du, was ich meine?
Mit der Rohspur sozusagen.
Das, was du aufgenommen hast, genau nach dem Editing. Wenn du alles geschnitten hast, alle Störgeräusche rausgemacht hast, so, dann gehst du ins Gain-Staging.
Aber wenn du
wenn du quasi deine Command-Leiste im Studio One aufmachst, ist links oben dann steht Gain. Hat jede DAW quasi eingebaut, da kannst du den Gain-Regler. Brauchst dann VU-Meter auf dein Master-Bus. Ja, dann machst du die Spur solo und dann guckst du dir das VU-Meter an und regelst dann dementsprechend den Gain nach, dass du eben bei 0 landest. Zwischen 1 und 0, so in diesem Spielraum, sollte sich das wohl befinden. Das wäre wohl
aber über den kompletten Track halt. Ja,
nein, jede Spur 1.
Solo. Über die komplette Spur meine ich. Da hast du ja auch manchmal laut und leise
Passagen. Du musst dir den lautesten Part raussuchen.
Ja, das ist klar.
Der gibt
ja, was genau bringt das jetzt?
Das bringt Folgendes. Wenn ich jetzt das Plugin nehme, das Plugin arbeitet ja, selbst wenn du da mit einem Gain, ja, da ist ja meistens auch ein Gain-Knopf drin.
Ja, der verstärkt dann das Signal. Ja.
Genau.
Das Rohsignal.
Macht's auch. Also, hast ja auch im Input-Gain-Regler meist jeden Plugin, ja.
Richtig, so. Und dieser Input, also der Gain von deiner Spur ist der Trigger für das Plugin. Nicht der Volume unten, sondern das Input-Signal.
Ja, der Volume-Fader ist das Letzte in der Signalkette.
Ganz
klar.
Genau. So. Und
ja, du willst damit ja das komplette bearbeitete Signal dann laut und leise machen können am Fader. Genau.
Und
ja.
So hast du erstmal diesen kompletten Track, bevor du überhaupt irgendein Plugin draufhaust. Erstmal auf einem Niveau. So.
Ja, aber warum?
Damit du die Plugins in ihrem bestmöglichen Sound-Output verwenden kannst.
Das halte ich halt aber für ein Gerücht. Mag vielleicht Plugins geben, wo das ist. Die Frage ist, was macht denn ein Plugin? Was macht denn zum Beispiel ein Equalizer?
Er nimmt dann deine Frequenzen halt da drin. Ja, aber damit damit veränderst du ja trotzdem auch das Signal halt. Also die Stärke des Signals halt auch. Ne?
Genau. Die Frage ist, wenn jetzt ein Signal in den Equalizer reingeht, und das ist jetzt, kann entweder leiser oder lauter sein, so. Ob das jetzt bei im VU-Meter bei minus 3 dB ist oder bei minus 7 oder bei minus 1. Der Equalizer fängt dann an, nimmt ein gewisses Frequenzband, und mach das lauter oder leiser, je nachdem, was du möchtest. Mit einer Glockenkurve XY, die du einstellst, hebt's an, senkt's ab. Erschließt sich mir jetzt nicht, was der Unterschied sein soll, ob das Signal vorher ein bisschen leiser ist oder nicht. Er nimmt einen Frequenzbereich und macht aus diesem Frequenzbereich was lauter oder leiser. Bei einem Kompressor das Gleiche. Du stellst dann in dem Kompressor ein Threshold ein, bei welcher Lautstärke des Signals der anfangen soll zu komprimieren, wie lange der das tut, wie schnell er das macht und genau, und wann er den Pegel wieder zurückgibt. Dann stellst du den natürlich anders ein. Klar, wenn das Eingangssignal niedriger oder höher ist. Aber warum soll er anders arbeiten? Er macht doch letzten Endes trotzdem genau das. Andersrum, ich verstehe es, wenn es um Saturation geht zum Beispiel oder Distortion, wo Röhrenbauteile oder auch Transistoren, die zerren ja auch, simuliert werden. Mhm. Da geht es natürlich freilich drum, wie hart wird das angefahren, weil dann fängt diese Verzerrung an. Wobei Verzerrung ja immer bedeutet, dass ein Pegel über einen gewissen Grad geht und dann die Spitzen quasi in gewisser Hinsicht komprimiert werden und weitere Obertöne durch diese elektrischen Bauteile eben addiert werden, die hinzukommen, die Vielfachen. Also es gibt ganzzahlige Vielfache, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist das, was man oftmals bei so Synthesizern kennt. Da gibt es ja entweder Sinuskurve oder ein anderes Modell mit diesen Dreiecken und so weiter. Das beschreibt, welche Obertöne in welcher Lautstärke hinzukommen zum Signal. Also bei Saturation würde ich sagen, macht es einen Unterschied freilich, wie laut ist das Signal, was reinkommt. Weil damit fährst du dann die Saturation, die Distortion, sagen wir mal, mehr an. Es kann sein, wenn da das Signal zu leise ist, kriegst du aus deinem Verzerrer nicht die Zerre raus, die das Ding hergeben könnte. Das verstehe ich. Ansonsten den Rest verstehe ich eigentlich nicht. Alles, was ich immer so mir habe sagen lassen von Leuten, die sich da besser auskennen im Internet, war, auch heutzutage ist es, wo wir jetzt mit 24-Bit-Tiefe arbeiten, eigentlich weniger von Bedeutung, wie laut oder leise ein Signal ist. Da geht es eigentlich um den Rauschabstand. Dass wenn du ein Signal hast, was sehr leise ist, dann hat das einen sehr geringen, also einen kleineren Abstand zum Grundrauschen, als wenn du ein Signal lauter hast. Und wenn du ein leise Signal nachher laut machst, hinterher, dann hebt sich das Rauschen auch mit an. Das heißt, die Störgeräusche sind im Verhältnis zum Signal relativ groß. Das war noch als mit 16-Bit zum Beispiel ist es noch mehr. Heutzutage nehmen wir ja mit 24-Bit auf, jetzt neuerdings geht es dann Richtung 32-Bit und so weiter. Und da ist eigentlich der Headroom so gigantisch, dass es gar keine Rolle mehr spielt, weil das Grundrauschen so klein ist, dass es eigentlich nicht von Bedeutung ist. Also ich würde jedenfalls sagen, ich glaube, es gibt Anwendungen und Plugins, wo das zutrifft, was du sagst, Lullerich. Ich glaube aber bei vielen auch nicht, ist überbewertet. Und ich kenne auch den Begriff anders, des Gain Stagings. Ich verstehe, was du meinst. Gain Staging, habe ich gesagt, mache ich während des Mixes ja. Und dabei ist es wichtig, immer nur zuzusehen, wenn du das Signal bearbeitest, dass es genauso laut, also gefühlt laut im Ohr, genauso laut aus dem Plugin rauskommt, wie du es reingeschickt hast. Damit dein Signal nicht in deiner Kette zum Beispiel immer lauter wird. Ne? Oder leiser.
Das ist auch der, genau, das ist ja auch der Punkt halt, dass du da nicht drüber fliegst.
Ja? Also genau, weil dann
der Pegel derselbe bleibt halt, genau, weil wenn du deiner Kette halt dann wieder den, also du musst das dann natürlich auf deinen Bussen auch wieder machen.
Ja, dann also nach jedem Plugin, also die Energie geht ja mehr, also geht verloren oder nimmt zu, wenn du jetzt aus einem Signal einen Bass rausnimmst, ne, lässt die Gesamtenergie nach, das Signal wird dann eigentlich leiser. Das heißt aber nicht, dass es für dein Ohr sich auch so anhört. Ne? Wenn du manchmal bei einem Equalizer hast, so einen Autoknopf, Auto-Gain, dann regelt der den Gain hinten hoch, wenn du irgendwie vorne Frequenzen rausnimmst. Aber dabei, also wenn du besser rausnimmst, kann es sein, es wirkt für dich viel lauter, das Signal. Das ist dann schlecht. Es sollte für dich genauso laut klingen, wie an der Stelle, wie du es reingeschickt hast. Und bei Kompressoren genau das Gleiche, muss man auch drauf achten. Also das ist vielleicht jetzt eine andere Verwendung des Begriffs, das verstehe ich unter Gain Staging, dass du immer aufpasst, dass deine Lautstärke gleich bleibt durch die verschiedenen Plugins durch.
Wahrscheinlich macht es Sinn, einfach eine Referenz zu setzen vorher mit dem VU-Meter, dass du, wenn du weißt, es ist ich bei 0 und minus 1, dass es dann also praktisch.
Es hat für, genau, so hat es für Sinn mich macht, auch so. Sinn ergeben, dass du dann diesen Headroom, wo du jetzt sagst, da haben wir sowieso genug, ne, eben noch hast. Und es, ja, wie gesagt, ich fand das sehr schlüssig, was ich da, ich kann es halt nicht mehr mit den Worten wiedergeben, wie er das gesagt hat. Ich habe es halt während der Fahrt gehört und fand das sehr interessant.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass du, wenn du immer alles auf minus 1 und 0 stellst, dann weißt du, alles klar, das ist das, wo ich es immer hinstellen muss. Also wenn ich dann meine Plugins drauf mache und theoretisch lauter
ja, genau, werde, du kannst halt,
dann also kann ich es wieder einen zurückdrehen, weil ich weiß, ah, ich habe es ja mit minus 1 und 0 reingeschickt.
Du hast, glaube ich, einfach einen effektiveren Workflow, wenn du das davor, also so wie er das erklärt hat, ist das wirklich der erste Schritt, den er so seinen Studenten dann wirklich sagt, wo die meisten halt sagen, nee, du, das, wieso? Und er knallt ihnen das hin, die machen das und sagen, fuck, warum habe ich das vorher noch nie gemacht? Es ist ein absolut viel schnelleres, ich komme zu einem viel schnelleren Ergebnis, wenn ich das vorneweg genau so mache.
Ja, kannst du mir den Link mal schicken? Ich würde mir das
gerne auch mal anhören. Ich schicke dir die Folge. Die war wirklich sehr interessant.
Was Podcast und war das, oder was?
Das, ja, Recording Couch.
Was ich allerdings jetzt auch noch die große Frage hätte an der Stelle. Was heißt es eigentlich, ein Signal einzupegeln auf zwischen 0 und minus 1 dB in einem VU-Meter? Das ist ja so ein geringer Bereich. Ne? Ich habe ja eigentlich
ja, also das Ziel, dass ein Signal in dieser Sphäre, also du kannst es jetzt nicht genau auf 1 oder 0, also du, das ist jetzt auch ja, nicht, das, ich sage jetzt nicht
Bereich,
genau, ich habe genau, hab vergessen
zwischen minus zu sagen, 1 und 0, so.
Es ja. ist jetzt keine feste Mathematik und du musst genau da landen, aber da so in diesem Bereich, ja, wenn es weniger oder mehr ist, ist aber irgendwo in diesem Bereich solltest du ankommen.
Aber was kannst ja, du mehr zu dem VU-Beta sagen nochmal, dass ich
das ist aus alten Mixing-Konsolen. Früher wurde das nicht so, also so wurde früher die Lautstärke gemessen.
Die Lautstärke, ah ja, okay.
Also die wurde mit VU-Metern. Wenn du dir alte Mix-Konsolen anguckst, alte hier der SSL-Kompressoren und so, ist überall ein VU-Meter drin gewesen. Das war
weißt früher, du, was VU, was das heißt? Hat das irgendwas mit,
weiß ich Volume nicht. Volume Units.
Aber, ah, Volume Units, okay.
Das ist die Einheit gewesen.
Komm, Ludwig, drück mal auf den Knopf, mach mal Rockwissen kompakt.
Hup.
Rockwissen kompakt. Aber hingeschmiert.
Ein VU-Meter ist ein Aussteuerungsmesser, also ein Messinstrument zur Beurteilung der Aussteuerung in der Tontechnik. Genormt nach DIN IEC 60268-17 zeigt es den Gleichrichtwert an und trägt die Bezeichnung Standard Volume Indicator, SVI. Neben VU-Meter wird das Gerät auch VU-Meter, was? Ach so, das ist großgeschrieben dann, VU-Meter oder Volume Indicator, VI genannt. In der professionellen Tontechnik, etwa in Tonstudios, werden VU-Meter bis heute eingesetzt. In den 1970er und 1980er Jahren war mangels technischer Alternativen praktisch jedes höherwertige Hi-Fi-Kassettendeck und damit fast jede Stereoanlage ausgestattet, bis sie von LED-Aussteuerungsanzeigen abgelöst wurden. Mit der Digitalisierung der Audiotechnik verschwanden sie aus dem Privatbereich. Jetzt könnten wir noch Geschichte, heutige Verwendung, Aufbau, Charakteristik, Einschränkungen. Was interessiert dich, Ramonski?
Wie wird diese Lautstärkeeinheit ermittelt oder was hat das ist mit dB zu tun, mit Schalldruck, mit Energie oder das weiß ich nicht. Steht da sowas dabei? Nee.
Mhm. Muss ich mal überfliegen hier.
Hier googelt der Chef noch selber.
Also er hat dB dazu gesagt. Er hat zwischen 1 und 0 dB gesagt. Also das VU-Meter in der Anzeige. Also es scheint mit Dezibel gemessen zu sein dann. Aber ich bin, also das ist jetzt auch gefährliches hingeschmiertes Halbwissen.
Ja, das ist nicht so einfach. Du musst ja auch unterscheiden. VU-Meter messen quasi eine eigentlich analoge Lautstärken, ne? Das ist anders als in der digitalen Welt. Bei der digitalen Welt gibt es ja diese 0 dB-Grenze, die du nicht überschreiten kannst, weil dann einfach das Signal weg ist und damit klippt kaputt sich tot, geht.
Genau.
Das nennt sich dann Clipping. Warte mal, Aufbau. Ach hier, genau. Und das im Analogen ist das nicht so. Da fängt eben diese Kompression und Verzerrung, die dann eintritt, das, was ich vorhin Saturation nannte, nicht schlagartig an einem Punkt an, sondern das ist halt dann ein weicher, allmählicher Übergang. Ne?
Ich glaube,
das VU-Meter wurde ursprünglich von irgendjemandem entwickelt, um bei der Telefonübertragung über Kabel die Leistungsanpassung durch ein einfach abzulesendes Messinstrument zu erleichtern. 1961 wurde Norm bla 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 Broadcasting Company erarbeitet. Achso, die Spezifikation festgehalten. Dabei ist VU ein quantitativer Ausdruck einer Signalgröße in einer elektrischen Schaltung. Heutige Aussteuerungsanzeigen werden meist mit LED oder VFD gebaut und arbeiten wie eine Balkenanzeige mit einer Spitzenwertkennzeichnung. Dabei zeigt der Balken den momentanen Pegel, während bei sogenannter Spitzenwertanzeige eine einzelne LED den Spitzenwert speichert und danach nur langsam wieder zurückgeht. Auf diese Weise werden zwei Informationen gegeben. Der aktuelle, musikabhängig schwankende Pegel und die vor wenigen Sekunden aufgetretene Pegelspitze. Sie werden vor allem in der professionellen Audiotechnik verwendet, etwa in Tonstudios. Sie können auch als Software auf dem Bildschirm des Steuercomputers laufen. Während durch die bei Hi-Fi-Kassettendecks nötige Aussteuerung des Aufnahmepegels Geräte mit VU-Meter bis in die 2000er Jahre auch im Privatbereich weit verbreitet waren, sind sie aufgrund der heute üblichen digitalen Speicherung nur noch selten im Amateurbereich anzutreffen. Hat jetzt deine Frage auch nicht beantwortet.
Aber ich kann mir schon ein bisschen was darunter vorstellen, irgendwie, weil man kennt es an der Stereoanlage auch, wenn diese Balken so springen und es korreliert wahrscheinlich irgendwie mit den mit dem Pegel, der halt da wiedergegeben wird und wenn's
diese
ja
es gibt doch auch, erinnert ihr euch, warte mal, es gibt ja verschiedene Einheiten, wie Lautstärke irgendwie gemessen wird. Und dann gibt es auch verschiedene Standardgrößen. Das ist sicher festgelegt. Wenn man hier also Bauteile hat, ich habe hier zum Beispiel meine Reamping-Box gerade in der Hand. Ne? Da kann ich hier umschalten zwischen minus 10 dBV und plus 4 dBU. Ja? Im professionellen Bereich wird also ein anderer Standard an Pegel verwendet als im Consumer-Bereich. Das geht jetzt aber echt zu tief ins Detail.
Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie man das misst dann. Da gibt es irgendwie Messverfahren irgendwie und wie der Raum simuliert ist und ob es eine irgendwie Kugel und was weiß ich. Das ist, glaube ich, ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Ich glaube, das kannst du auch studieren.
Ja, klar. Das ist ultra kompliziertes Zeug.
Ja, interessant. Haben wir auf jeden Fall gut geschwallt, Rüde, aber...
Ja, wieder sehr, sehr deep. Aber ja, ich bin da halt auch gerade leider geil. So ein bisschen drin.
Ich hatte vorhin nur so noch einen anderen Gedanken, aber den mache ich jetzt nicht auf. Das hat was damit zu tun, wie wir das im Gehirn dann irgendwie in Signale wieder umwandeln. Und jeder Mensch scheint das hier irgendwie gleich zu hören. Zumindest denkt man das. Weil sonst würde es ja keinen Standard geben, wenn jeder das anders empfindet.
Ach, warte mal, hier steht vielleicht was dazu. Charakteristik, die Einschwingzeit, die das VU-Meter benötigt, um bei einem 1 Kilohertz Sinus-Dauersignal von 0 VU 99% der Bezugsanzeige 0 VU zu erreichen, muss 300 Millisekunden plus 10% betragen, plus minus 10%. Das Überschwingen des Zeigers, nee, das ist Käse, aber ich stand irgendwas mit dem menschlichen Ohr. Doch, ach so, warte mal, das Überschwingen des Zeigers muss hier zwischen 1% und 1,5% liegen. Die Rücklaufzeit nach Abschalten des Testsignals soll der Einschwingzeit gleichen. Durch diese Ballistik wird eine Anzeigecharakteristik erzeugt, die dem Hörempfinden des menschlichen Ohrs grob angenähert ist. Ach so, ja, da hat auch nicht deine Frage beantwortet. Nach Norm muss zwischen 35 Hertz und 16 Kilohertz die Abweichung bei gleichbleibender Spannung des Sinussignals im Vergleich zur Bezugsanzeige kleiner als 0,5 VU sein. Okay, ich verstehe jetzt auch nur noch Bahnhof.
Da muss ich nochmal ChatGPT fragen.
Nicht zu sehr auf VU-Meter festnageln. 0 VU-dB sind minus 18 dBF irgendwas. Keine Ahnung.
Oh Gott.
Also da geht's schon auch ab.
Das kann aber so sein. Das, ja, genau. Also die richtige Clipping-Grenze wäre dann also sozusagen bei plus 18 VU. Hast du das gerade gesagt, Luderich?
Ja, irgend sowas, genau. Ja.
Und das könnte sich damit decken, dass der Jonas vom Recording-Blog sagt, er fängt seinen Mix immer damit an, dass er die Bassdrum auf minus 18 dB in digitaler Währung einpegelt. Damit beginnt er den Mix. Ja. Könnte also damit sein, da pegelt er quasi das VU-Meter gegen null ungefähr.
Mhm.
Könnte ist, jetzt irgendwie einen Sinn ergeben.
Was ist, wenn ich theoretisch das lauter machen würde? Ach so, dann kommt einfach die Signalverarbeitung an die Grenzen. Das hat nichts damit zu tun, dass es mir irgendwann wehtut im das Hören von dem, oder? Dass irgendwie eine Schmerzgrenze entsteht, weil irgendwas zu laut ist oder so, ne?
Nö.
Ja, ich habe dir mal
innerhalb des Computers findet das halt statt.
Indes habe ich mal die zwei Folgen geschickt, sorry. Bitte erst die jungfräulichere, die ältere zuerst und dann die neuere hören.
Sag doch wenigstens mal unseren Zuhörern, wie das heißt, dass sie es auch googeln können, wenn sie sich dafür interessieren.
Ja, genau. Das ist, der ganze Podcast heißt Studio Sofa. Ist von zwei Jungs, ich glaube, aus dem Ruhrpott. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und die haben meistens einen Gast dabei und die versuchen den ganzen Prozess zwischen Recording, Arrangieren, Mixing, Mastering abzubilden. Instrumente werden da bewertet und ja, also wirklich querbeet, sehr interessante Geschichten, gerade auch für Home und Home Producer, Home Studios, so rum, sehr interessant.
Geil.
Ich hatte meinen Punkt übrigens noch nicht fertig gemacht. Ich glaube schon auch, dass die keine Scheiße erzählen. Was ich nur sagen wollte, als ich die vorhin fragte, was soll denn der Sinn sein, das zwischen 0 und 1 fest zu pegeln, weil ich gehe davon aus, dass ein Signal, was ich habe, ja auch nicht immer gleich laut ist und vor allem auch nicht innerhalb eines oder von so wenigen dBs nur schwankt. Ne?
Da gebe ich dir recht, es gibt sehr dynamische Signale, wie eine Snare Drum zum Beispiel. Da kannst du das
nicht, will man ja auch haben.
Nicht richtig. Machen. Also
genau.
Gut, man muss bei der Snare-Drum,
die soll schon stabil sein, da macht man dann Kompressor drauf, damit die ein bisschen gleich lauter ist. Aber bei anderen Signalen, die sehr dynamisch sein sollen, da ist es halt auch schwer, ne?
Genau, also da gibt's dann diese, bei Vocals zum Beispiel, gibt's ja auch laute, leise Parts und so weiter und so fort halt, ne? Also das ist auch immer relativ dynamisch. Da kannst du das dann Auto-Gain-Staging nennt sich, weiß ich nicht, gibt's noch eine andere Variante, da habe ich jetzt noch nicht so deep reingehört, wie du es dann bei dem Signal machst. Aber es gibt auch Signale, da lässt du es weg, weil es nicht, also da versuchst du dich anzunähern, dass das ungefähr da liegt, wenn du den Mix dann startest. Ganz einfach.
Genau.
Ja. Ich fand, wie gesagt, hör da mal rein. Es war auf jeden Fall krass und ich kann mir vorstellen, dass das zu relativ guten und vielleicht schnelleren Mixing-Ergebnissen im weiteren Prozess führt, wenn du so rangehst. Also so wie er das gesagt hat, machte mir das einfach Sinn. Deswegen wollte ich wissen, wie du das angehst.
Ja, natürlich, auf Pegel achtet man immer im Eingang. Aber ich mache halt viel zum Beispiel auch mit Clip-Gain, also das, wenn man die Spuren da an sich lauter macht, die man da sieht, oder leiser oder auch nicht. Also so kann man auch einen DSer auf einer Stimme simulieren, indem du ganz einfach das tatsächlich manuell machst.
Klar, wenn du geil bist, hörst du jedes S raus und zerrst es raus halt an der Stelle.
Kann,
ja,
genau.
Gibt welche, machen, die machen das.
Ist das Beste, was du machen kannst. Besser
oder
als jeder
hier, Kompressor. Oder was?
Auch Editing, die
schlimmste.
Ich mach das tatsächlich, aber bei Vocalspuren auch, dass ich laute Passagen, ich schneide die alle aus und ziehe die runter, erstmal, dass Sichtlinie gerade ist. Umso weniger muss der Kompressor nachher arbeiten, desto besser bleibt das Signal.
Macht ja aber Gain Staging auch dann quasi. Du schneidest dann die das bei den Vocals ist es dann das Automatic Gain Staging, wo du dann eben diese Parts alle auf den Level bringst, wie du es gerade sagst. Auch vorab. Aber wie gesagt, hör rein, vielleicht kannst anders. Du dann dazu mehr oder kannst es besser wiedergeben.
Ich glaube, richtig, ich glaube, wir haben es nur nicht richtig verstanden, was die so richtig gemeint haben. Weil ich sag mal auch, wie gesagt, hast du jetzt eine Gitarre, spielst sie ein, spielst sie laut, misst dann am lautesten Pegel meinetwegen mit dem VU-Meter nach, pegelst dort ein auf das, was du haben willst, gegen die 0 0 dB auf dem VU-Meter, hast du ja trotzdem leise Passagen, die wahrscheinlich auf dem VU-Meter vielleicht bei minus 18 so. Und wenn du jetzt aber einen Equalizer dahinter drauf machst, dann arbeitet der ja in den leisen Parts genauso mit deiner Gitarre und verändert den Klang genauso, wie er in den lauten Passagen verändert. Sonst würde sich ja ständig der Klang deiner Gitarre verändern, je nachdem, ob du ein bisschen lauter, ein bisschen leiser spielst. Das glaube ich nicht.
Ich gebe dir schon recht, es wird nicht bei jedem Plugin der Fall sein. Ja, da gebe ich dir schon recht. Aber
wir können das ja nochmal aufgreifen. Genau. Wir ziehen mir das auf jeden Fall mal rein.
Zieh dir mal rein. Vielleicht öffnet das bei dir andere Türen, die mein Wissensstand einfach noch nicht versteht.
Ich halte aber trotzdem, ich wollte nur noch sagen, ich glaube nicht, dass man sofort seinen Mix 3 Stunden früher abschließt, nur weil man das vielleicht vorher gemacht hat. Ich glaube, also weil so eine
technische Sache ist. Nee, ich habe nur gesagt, du kommst effizienter durch, dann vielleicht schon auf den nächsten Stufen. Ja. Aber egal, hör's erst mal an und vielleicht auch immer.
Technische Seite des Mixes, genau. Interessant, ist wichtig zu beachten.
Sorry Leute fürs Geschwaller hier, gell, aber wir sind ja immer noch Musik und Producing und Songwriting.
Alter, fuck, ey, wir haben 50 Minuten auf der Uhr.
Ja, das ist, was ist jetzt passiert? Ich mit gefährlichen Halbwissen um die Ecke komme und du versuchst das aufzudröseln, dann kommen wir über 50 Minuten.
Scheiße. Ich dachte, wir wären jetzt bei 20. Was ist denn hier los?
Wir müssen was auf...
Was ist denn hier los?
Auf die Namen Shin Playlist
setzen. Ich wünsche mir Magic Lantern von Spice mit dem Sänger David Byron von der alten Band Uriah Heep. Ex-Sänger.
Ich hätte gern Love Attack vom Monster Truck.
Und ich hätte gern einen Song von einer Band, die mir mein guter Freund Christian kürzlich empfohlen hat. Und ich danke ihm so sehr dafür, dass er mir mal wieder was gezeigt hat. Ich liebe den Song nämlich. Und die Truppe heißt, es sind zwei Typen, Two Gallants heißen die. Also zwei Ramonski Gallants, Doppel-L. Und der Song heißt Despite What You've Been Told.
Ja. Also, liebe Leute, die letzten 20 Minuten kriegen wir alle nicht zurück. Aber bleibt fair.
Das stimmt, der hat recht. Lasst euch nicht spalten. Ciao.
Schlaf gut in der S-Bahn. Macht's gut, Leute.
Das war wieder allerhand. Das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr es geschafft. Ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei. Das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steckt den Kopf nicht in den Sand.